Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das war der letzte Satz hier in diesem Theaterstück. Und ich denke, jetzt wäre auch der Moment gekommen, wo wir ganz dicken Applaus geben euch allen. Allen Schauspielern, allen Musikern, allen, die mitgeholfen haben. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Den sportlichen Engeln, natürlich auch der Technik, dem Licht, Jessica, die alles organisiert hat, den Musikern, allen Hirten und Frauen und alle, die irgendwie mitgespielt haben. Das war eigentlich schon eine Predigt für sich, stimmt's? Das war eine Predigt. Und vielleicht sind manche da, die sagen, habe ich noch nie gesehen, habe ich noch nie gehört. Dann sind sie, dann bist du genau richtig. An Ostern 2024, Ostersonntag. Wir freuen uns, dass wir hier diesen Gottesdienst feiern können. Ganz unkonventionell heute. Die Kinder sind dabei, alt und jung. Heute sind alle hier live dabei. Auch von zu Hause schauen Menschen zu. Und deswegen wird auch meine Predigt jetzt nicht besonders lange werden. Es war ja schon eine da eben. Aber ein paar Dinge möchte ich gerne sagen. Ich habe gedacht, ich baue das eine Art Rätsel auf. Wie gesagt, sind auch Kinder heute unter uns. Und wir sind ja alle irgendwie Kinder. Und deswegen habe ich ein kleines Rätsel mitgebracht und dieses Rätsel wollen wir lösen im Laufe dieser nächsten Minuten. Und wer lesen kann, kann das eben W, Ostern, K, K, N, V. Oder W, Ostern, K, K. N oder N, W. Und jetzt überlegen manche schon, was bedeuten die Buchstaben? Welche Buchstaben kommen da? Und deswegen legen wir eben auch gleich los mit dem ersten W, was sich dahinter verbirgt. Es könnte wer sein oder wie oder was. Warum nicht? Wieso auch nicht? Und es ist tatsächlich wer. Wer? Wer war noch mal der, der Jesus dreimal verleugnet hat? Er hatte heute so mit die Hauptrolle gehabt und das war Petrus. Petrus. Und weiß nicht, ob wir alle etwas über Petrus wissen. Ich möchte da kurz etwas vorlesen über diesen Petrus. Ein paar Dinge wissen wir schon, andere Dinge sind uns vielleicht neu. Wenn wir uns im Neuen Testament die überlieferten Berichte über Simon Petrus ansehen, dann stellen wir fest, Petrus ragte aus dem Zwölferkreis heraus. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hatte Petrus eine Führungsrolle inne. Er gehörte zum inneren Kern der Apostel, zusammen mit Johannes und Jakobus. Diese drei waren bei Totenauferweckungen dabei. Diese drei waren im Garten Gethsemane auch dabei. Diese drei waren auf dem Berg der Verklärung dabei. Dieser Petrus, der über 140 Mal im Neuen Testament erwähnt wird, taucht in Matthäus 4, Vers 18 zum ersten Mal auf. Simon Petrus und sein Bruder Andreas, die als Fischer arbeiteten, wurden von Jesus angesprochen, ihn zu begleiten. Und sie taten es. Danach geschah dasselbe mit Jakobus und Johannes. Und auch diese beiden Fischer gingen auf der Stelle mit Jesus mit. Bei der Aufzählung der zwölf Apostel in Matthäus 10, Vers 21 ist der erste Name der zwölf Apostel Petrus. Auch in Markus 3, Vers 16 wird in dieser Liste der zwölf Apostel Petrus zuerst genannt. Und auch der Evangelist, der sehr chronologisch schrieb, der Arzt Lukas, der allem von Anfang an genauestens gefolgt war, beschreibt die Berufung des Petrus am genauesten. Und interessanterweise lesen wir dort Folgendes. Da heißt es, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Was Petrus mit dieser Selbstvorstellung genau meinte, gibt der Text nicht her. Es könnte eine geistliche Komponente haben im Sinne seiner eigenen Sündenerkenntnis und im Vergleich mit dem, dem er hier begegnet war. Oder Petrus wusste aus biografischer Sicht, dass der Begriff Sünder ganz gut auf ihn passte. Warum verschweigt er uns? Jesus erwählte sich diesen Mann, der sich als Sünder bezeichnete, als ersten der 12 Apostel. Und wenn wir uns die Berichte über Petrus ansehen, wie sie uns die 4 Evangelisten überliefern, werden einige Merkmale von Petrus deutlich. Einmal, er war nicht auf den Mund gefallen. Er redete viel, kommentierte ständig und fragte mehr als alle anderen. Ab und zu hatte er auch Ideen und wie es scheint, war er ein emotionaler Mensch. Bei ihm wusste man meistens, wo man dran war, denn er trug sein Herz auf der Zunge. Manchmal sprach er schneller, als er dachte, und manch unbedachte Äußerung wurde von Jesus deutlich gerügt. Eine dieser bekannten Rügen Petrus gegenüber lautet so: Geh weg von mir, Satan. Du bist mein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Satan war zur Zeit Jesu eines der schlimmsten Schimpfwörter. Und diese verwendet Jesus dem Mann gegenüber, der seine Familie und seinen Beruf verlassen hatte, um ihm nachzufolgen. Jesus kannte Petrus und immer wieder kamen unbedachte Äußerungen aus seinem Mund. Sicherlich kennen wir die Aussage von Petrus in Matthäus 26, da heißt es: Und wenn sich alle von dir abwenden, ich niemals. Die Neue Genfer Übersetzung fährt dann fort: Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da erklärte Petrus: Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Habt ihr von den Hahn gehört? Habt ihr ihn gehört? Ich habe ihn gehört. Die Problematik des Petrus finden wir immer wieder. Er war eifrig, aber oft unweise. Er sprach Dinge aus, ohne vorher zu überlegen. Manchmal zeigt sich das auch in seinem Verhalten. Als Jesus mit den Aposteln im Boot unterwegs war und ein Sturm auftrat, bekam Petrus Panik. Jesus schlief. Als Jesus im Garten Gethsemane Panik bekam und Petrus mit Jakobus und Johannes bat, für ihn zu beten, schlief dieser. Als Jesus dann verhaftet war, rastete Petrus komplett aus und wollte Malchus um einen Kopf kürzer machen. Da sich Petrus aber mehr mit Angeln und Netzen als mit Schwertern auskannte, traf er glücklicherweise nur das Ohr. Warum ich Petrus als Bösewicht sehe, zeigt sich jedoch in einer Sache ganz besonders, nämlich als er Jesus, seinen Herrn, bewusst und absichtlich dreimal verleugnete. Und wir haben das vorhin gesehen in diesem Anspiel. Die Leute haben ihn angesprochen, sie haben ihn erkannt. Und Petrus stellt sich zuerst dumm: Ich weiß nicht, wovon du redest. Dann stritt er ab, einer von den 12 zu sein. Und schließlich verwünschte, ja verfluchte er sich selbst und schwor: Ich kenne diesen Menschen nicht. Okay, die Situation war besonders. Sicherlich war Petrus emotional überlastet. Aber bewusst die Unwahrheit zu sagen, absichtlich zu lügen, sich selbst zu verwünschen, sich selbst zu verfluchen und dann noch zu schwören, Jesus nicht zu kennen, katapultiert Petrus in den Kreis der Bösewichte. Er wurde zwar von dem Krähen des Hahns überführt und weinte auch. Dennoch können wir gerade bei Petrus Dinge lernen. Einmal erst denken, dann reden. Zweitens, Emotionsregulation kann nicht schaden. Drittens, Petrus wurde von Jesus nicht disqualifiziert. Viertens, Petrus wurde trotz seiner Fehler eine Säule der ersten Gemeinde. Wer Ostern kennt, wer Ostern kennt. Also wer Ostern kennen bedeutet die Botschaft vom Kreuz, also vom Tod Jesu und von der Auferstehung Jesu zu kennen und zu verstehen. Vorgestern hörten wir glasklar die Botschaft vom Kreuz. Es ging um die 3 berühmtesten Worte, die die Menschheitsgeschichte jemals gehört hat. Diese 3 Worte haben die Welt verändert. Es ist vollbracht. Darüber ging es vorgestern, am Karfreitag. Und heute ist die Auferstehung. Das gehört zusammen, wie 2 Paar Schuhe. Du kannst das nicht voneinander trennen. Und es stimmt, wie es der Markus im Eingang gesagt hat. Das eine oder das andere macht gar keinen Sinn. Beides zusammen. Glauben wir als Christen nur an den Gekreuzigten, dann fehlt etwas. Glauben wir als Christen nur an den Auferstandenen, dann fehlt etwas. glauben wir als Christen doch an den gekreuzigten und auferstandenen, dann fehlt nichts. Dann fehlt uns nichts. Clara, gibst du mir ganz schnell dieses Holzgerüst, was da steht? Ich hatte das an Heiligabend. Da ging es um Krippe und Kreuz. Schade, dass Grab nicht mit K geschrieben wird. Krippe, Kreuz, Grab. Aber ist eben nicht so. Ja, also ich habe es in meinem Büro, ich habe gesagt, ich nehme das mit. Sowas habe ich noch nie gesehen. Das gehört zusammen. Das kann man nicht trennen. Krippe und Kreuz, beides mal Holz. Ja, ganz wichtige Botschaft. Und vor 2 Jahren, habe ich diesen Spruch gesagt, vielleicht kriege ich ihn noch mal hin heute. Ich war im Kino. Blut überströmt, fertig gemacht, lag einer da, als letzter von allen. Das war ein Western. Ich war in der Kirche, blut überströmt, fertig gemacht, stand einer auf, als erster von allen. Das war ein Ostern. Nimm das mit. Hey, nimm das mit, dass einer auferstanden als erster von allen, er hat den Tod überwunden. Begreif die Botschaft der Erlösung von Kreuz und dem leeren Grab. Wer Ostern kennt, jetzt geht's weiter. Nur noch 3 Worte. Wer Ostern kennt, kann, K-A-N-N, wer Ostern kennt, kann. Wir Menschen können ja schon viel. Es ist unglaublich, was die Menschen können. Wir sprechen heute ja nicht mehr vom Homo sapiens, vom Homo Deus, von der Vergöttlichung des Menschen. Es ist faszinierend. Habt ihr das gestern gehört? Wer Nachrichten gesehen hat, Zeitung gelesen, Nachrichten gehört, irgendwas. OpenAI? Die menschliche Stimme? Wer hat es mitbekommen? Wir brauchen 15 Sekunden von deiner Stimme. Dann kann künstliche Intelligenz deine Stimme nachmachen und du weißt nicht, ob du das jemals gesagt hast oder nicht. Denn es klingt wie deine Stimme. Unglaublich, was die Menschen heute können. Manchmal kommt es mir vor, wir wären in der Zeit des Turmbaus zu Babels. Die Menschen klettern da hoch, Sie wollen sein wie Gott. Die Vergöttlichung des Menschen, Homo Deus. In dieser Zeit befinden wir uns gerade. Und es hat auch gute Seiten. Die Technik ist nicht nur schlecht. Oder möchte jemand sein Handy verschenken? Für wie viel Geld würdest du dein Handy verkaufen? Wenn du sagst, ja, ich will ein neues und so, dann ist kein Problem. Verfluchen wir doch nicht die Technik. Wir sind doch abhängig von ihr. Das ist doch Unsinn. Wir leben nicht im Mittelalter. Technik ist etwas Gutes und viele Menschen würden heute nicht mehr leben, wenn es keine Technik gäbe. Aber alles hat halt 2 Seiten. Segen und Fluch. Der Mensch kann unglaublich viel. Und da werden wir in den nächsten Jahren, die jungen Leute hier, die Kinder, die jetzt heranwachsen, ich bin echt mal gespannt, in was für eine Zeit die hineinwachsen, was technisch möglich sein wird, ist unfassbar. Da wird mancher Science-Fiction-Film aus den 70er, 80er Jahren Realität. Was man damals nicht für möglich gehalten hat, wird möglich sein, definitiv. Segen und Fluch der Technik. Aber schaut, was hier steht. Eines wird der Mensch niemals können, nie, sich selbst zu erlösen. Zu glauben, ohne Gott, ohne den Schöpfer, kommen wir irgendwo hin. Ja, du kommst ohne Gott, ohne den Schöpfer irgendwo hin. Aber ich sag dir das jetzt. Wer ohne Gott, ohne den Schöpfer stirbt, der kommt auch irgendwo hin. Aber da möchte ich nicht hinkommen. Das ist die Bibel ganz klar. Die Bibel ermutigt, das Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen. Menschen können viel, sehr viel. Aber eines werden sie nie können, sich selbst zu erlösen. Übrigens, das geht auch nicht durch fromme Bemühungen, durch frommes, frag mal den Martin Luther, frag mal den Reformator, so dieses selber anstrengen, noch mehr beten, noch mehr Bibel lesen, noch mehr Geld spenden, irgendwie Gutes tun und dann muss mich Gott muss gar nicht. Der Weg zu Gott ist das Kreuz und was Jesus für uns getan hat. Wer Ostern kennt, kann. Kann, jetzt kommt das N, nicht. Wer Ostern kennt, kann nicht. Und dieses Nicht-Können, das sind so Begriffe, die sind uns vertraut. Ja, kann doch nicht sein, dass er auferstanden ist. Kann doch nicht sein. Ja. Das kann nicht gehen, das geht nicht. Das kann nicht gehen, dass da während der Predigt da jemand, der hier vorne rummacht und dass da während der Pastor predigt da jemand, da auf die Bühne läuft. Das geht doch nicht. Kann nicht gehen, kann nicht sein, kann nicht funktionieren. Und die Frage, die viele Leute sich stellen, ist, wie kann es funktionieren, am Abendmahl, vorgestern hatten wir das Thema kurz, dass das Blut Jesu Menschen reinigt. Wie kann das gehen? Wie funktioniert das? Das ist ja quasi wie so eine, wie geht das? Wie ist es ein Trick? Ist es eine Verwandlung? Wie kann uns das Blut Jesu reinwaschen?
Wie kann das Blut Jesu uns reinwaschen? Dazu müssen wir ganz, ganz, ganz an den Anfang gehen. Die Bibel sagt, dass es jemanden gab, der schon ewig, der Ewige ist, der schon ewig da war. Und das war Gott. Gott war hier, oder Gott war auf der Erde und er hat die Erde erschaffen und die zur Krönung von der Erschaffung der Erde hat er sich gedacht, ich würde gerne ein Ebenbild machen und ich legte alle meine Kreativität, alle meine Liebe und alles, was ich kann, da rein. Und Gott hat den ersten Menschen erschaffen. Gott erschuf den ersten Menschen. Aus dem ersten Menschen hat er noch einen zweiten Menschen erschaffen. Jetzt kann ich mal die Kinder fragen, wer waren die ersten Menschen? Das ganz laut sagen? Adam und Eva, jawohl, sehr gut. Und am Anfang waren die im Paradies und wir sehen jetzt auch, da war nichts, was die beiden getrennt hat. Da war noch gar nichts, was die beiden getrennt hat. Aber es kam was in das Leben hinein. Römer 5, Vers 12 beschreibt es so, dass die Sünde in die Welt hineinkam, in die Menschen und dass keiner davon frei ist. Dass egal, wie du dich anstrengst, egal, was du versuchst zu leben, dass es in jedem Menschen Dinge gibt, die Menschen von Gott trennt. Da ist eine sichtbare Trennung da, die Sünde, die uns von Gott trennt. Aber Gott hat uns erschaffen, weil er uns so sehr liebt und weil wir seine Geschöpfe sind. Er hat so eine Liebe für uns, dass er einen Schritt machen musste, der für uns weltverändernd ist, der für dich weltverändernd sein kann. Und zwar hat Gott seinen Sohn, der genau aus derselben Reinheit wie Gott ist, der keine einzige Sünde in seinem Leben gemacht hat, hat er auf die Erde geschickt. Und für jeden von uns das Geschenk gegeben, dass jeder Mensch diesen Jesus aufnehmen kann in sein Leben hineinlassen darf. Und wenn das passiert, wenn du sagst, hey, dieser Jesus, von dem wir hier in der Gemeinde predigen, von dem ihr Kinder in der Kinderstunde hört, Teenies, Jugend, wenn wir diesen Jesus in unser Leben hineinlassen, in unser sündiges Leben auch, dann passiert was im Übernatürlichen, das können wir gar nicht fassen. Das ist dieses Reinwaschen, dieses Erlöstsein. Und jetzt ist es wieder möglich, dass die Menschen eine Beziehung mit Gott, eine Beziehung mit Jesus haben können. Nicht, weil wir uns irgendwie anstrengen müssen, so wie der Michael gesagt hat, irgendwie wie Martin Luther alles reingeben müssen, spenden müssen, sondern weil wir dieses Kreuz annehmen dürfen. Sagst du dir vielleicht, ist gut und recht, ich habe jetzt Jesus in meinem Leben drin, aber ich merke immer noch, wie ich manche Dinge in meinem Alltag mache, egal wie sehr ich mich anstrenge, wo jetzt auch noch in meinem Leben hineinkomme. Und das ist ein Riesenunterschied, was mit unserer Identität zu tun hat. Was passiert, wenn Sünde in unser Leben jetzt noch reinkommt, obwohl wir Jesus drin haben? Es hat keine Macht. Du bist ein anderer Mensch. 2. Korinther 5, Vers 17 beschreibt es so, die in Christus sind, sind eine neue Kreatur. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das hat was mit Identität zu tun, dass wir keine Sünder mehr sind, obwohl wir trotzdem tagtäglich, ich genauso, mit Sünde herausgefordert sind.
Kann ich noch zurück? Sonst. Starten wir nochmal von vorne? Okay. Also, herzlich willkommen. Nein. Ja, aber das gibt es doch nicht. Das ist ja immer noch. Da ist gar nichts mehr passiert. Scheinbar ist es zentral, wenn Jesus im Leben ist. Und ich spule jetzt ein bisschen vor. Also, kann ich, gibt es bei Jesus nicht. Ja? Und das letzte. V, damit ende ich mit der Predigt. Vielleicht haben schon ein paar überlegt, was könnte das sein? V. Ah, kann ich verzweifeln? Jetzt, boah, jetzt. Fällt es auch ein Stein vom Herzen. Ja. Kann ich verzweifeln? Und das ist ein Zitat. Dieser Satz ist ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Und Dietrich Bonhoeffer hat das gesagt, am 9. April, kurz nach Ostern wurde dieser Mann hingerichtet, 1945. Und das hat er gewusst. Und wenn ein Mensch, der weiß, dass er hingerichtet wird, diesen Satz sagen kann, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Wenn der das gesagt hat, können wir das auch sagen. Du kannst das auch sagen. Stehen wir auf zusammen. Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Und ich habe heute noch ein Zitat von Martin Luther gesehen, das habe ich auch noch mit dabei. Es geht in die gleiche Richtung. Das lautet so: Bei uns ist alle Tage Ostern, nur dass man einmal im Jahr halt Ostern feiert. Diese Leute, ein Dietrich Bonhoeffer, ein Martin Luther, die haben es begriffen. Und ich könnte mir vorstellen, viele von uns haben es auch begriffen. Und wenn jemand hier ist, der sagt, ich weiß immer noch nicht genau, wie das mit diesem Jesus ist, dann bist du genau richtig heute. Dann kann das dein Osterfest werden, dein Ostern, ja, dass Jesus in dein Leben kommt. Der letzte Satz des Anspieles war der, das war der letzte Satz hier. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und das wollen wir erwarten, das wollen wir glauben. Das ist unser Anliegen als Kirche hier, als Gnadenkirche. Wir möchten es den Menschen sagen und wir wünschen uns, dass nächstes Jahr an Ostern noch mehr Menschen hier sind und noch mehr hören von dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ich möchte noch ein Gebet sprechen und danach singen wir ein Lied. Ein Abschlusslied. Wer möchte, darf dann gern was einlegen. Wir lassen so Körbchen durchgehen. Vielen Dank für jeden, der uns unterstützt. Herr Jesus, die größte Unterstützung bist ja du. Dein Leiden, dein Sterben. Wir haben heute so viel gehört, so viel gesehen. gesungen. Und all das soll dazu dienen, dass Menschen begreifen, wer du bist. Wir leben in einem gottlosen Land. Viele Menschen wollen von dir nichts mehr wissen. Viele Menschen glauben tatsächlich, Hauptsache es geht mir gut zwischen meinem Geburtstag und zwischen meinem Todestag. Aber das ist ein Irrtum, denn die Bibel sagt, es geht ja weiter. Es gibt eine Ewigkeit und dafür hast du gesorgt. Danke für alles, was wir heute hier erlebt haben. Ich danke dir für jeden, der gekommen ist. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass das, was gesagt wurde, was gesungen wurde, was wir gesehen und gehört haben, dass es etwas hervorbringt in unserem Leben. Und wo Menschen heute zum ersten Mal etwas gehört haben von dieser Botschaft, da lass du diese Menschen nicht mehr los. Geh ihnen nach, aber arbeite an ihnen. Zieh du die Menschen zu dir hin. Danke, dass wir jetzt auch dieses Lied, was wir jetzt gleich singen, im Vertrauen auf dich singen können. Von ganzem Herzen. Amen. Wir bleiben gerade stehen dazu und singen dieses Lied zusammen.